Filmstammtisch.
Ja, hallo, ich bin's wieder, Archimedes. Herzlich willkommen beim Filmstammtisch. Heute möchte ich euch gerne Teil 2 meiner Podcast-Folge über meine Lieblingsregisseure präsentieren. Teil 1 der Podcast-Folge, das waren die Plätze 20 bis 11. Und jetzt wären es dann quasi Platz 10 bis Platz 1. Ich möchte mich schon mal bedanken für das Feedback, das wir bekommen haben über Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Und ich hoffe, der zweite Teil gefällt euch auch. Und dann fange ich jetzt am besten mal an. Platz 10, Richard Donner, 91 Jahre. Und Richard Donner, den finde ich super, den Regisseur, weil der so vielseitig ist. Da wäre zu nennen von 1976 Das Omen. Ist ja ein bekannter Horrorfilm mit dem Gregory Peck. Den fand ich ganz gut damals. Ja, 1978 kommt dann Superman. Superman war jetzt nie so mein Superheld quasi. Ich war eher so der Batman oder andere Superhelden. Von dem her Superman nicht so mein Ding, aber der Film hat durchaus, finde ich, seine Berechtigung. Auch die Fortsetzungen haben dann quasi Christopher Reeve als Superman etabliert. 1985 hat er gedreht Der Tag des Falken. Ebenso 85 einer meiner Lieblingsfilme, den ich auch schon mit meinen Kindern angeschaut habe, und zwar Die Goonies. Einfach spitze Film. Total unterhaltsam. Dann natürlich 1987 Lethal Weapon, 89 Lethal Weapon 2, 3 und 4 folgten noch. Die Geister, die ich rief, 1988, Maverick 94, auch mit Mel Gibson. Dann Fletchers Visione von 1997, eben schon genannt die Lethal Weapon Filme. Lethal Weapon 4 war 1998. Und 2006 war dann 16 Blocks mit Bruce Willis noch am Start. Und dann wurde es relativ still und ist schon eine Weile her, dass er wieder was gemacht hat. Aber wenn ich recht informiert bin, wenn ich da noch auf dem neuesten Stand bin, ist gerade Lethal Weapon 5 in Planung, wo er auch Regie führen wird mit 91 Jahren. Mit 91 Jahren Lethal Weapon 5 inszenieren, ein Actionfilm. Hey, da muss ich schon den Hut ziehen, genauso wie vor Clint Eastwood, also die Regisseure in dem Alter, was die noch drauf haben, so ein Projekt zu stemmen, das finde ich der Hammer. Also Richard Donner, Platz 10, wie gesagt, die Vielseitigkeit macht es hier auch. Also die Filme finde ich sowieso super. Und wenn man dann bedenkt, wenn man hier von Lethal Weapon ausgeht, eine Kult-Action-Reihe, dann 16 Blocks war super Film mit Bruce Willis, die Goonies, das Omen, das sind so viel kultige Filme. Und deswegen denke ich zu Recht Platz 10, Richard Donner, muss man sich merken. Platz 9, Miloš Forman. Miloš Forman, 1932, geboren in der Tschechoslowakei. Gestorben 2018. Miloš Forman war in der neuen tschechoslowakischen Welle sehr engagiert. Das waren Filmemacher, die mit ihren Werken sehr gesellschaftskritisch waren. Und da hat er einige Filme geschaffen. Musste dann aufgrund dessen auch durch die Probleme mit dem kommunistischen Regime in die USA emigrieren. Und dort hat er dann Filme geschaffen, die das Prädikat Meisterwerk verdienen. 1975, prämiert mit 5 Oscars. Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Also, da brauche ich gar nicht viel drüber sagen. Den Film kann ich immer wieder gucken, den muss man gesehen haben. Einfach genial. Dann 1979 Hair, 81 Ragtime. Und 1984 Amadeus. Auch das absolutes Highlight. Dort hat er auch den Oscar für beste Regie bekommen, ebenso für Einer flog über das Kuckucksnest. Larry Flint, 1996 mit Woody Harrelson, auch sehr gut. Und dann 99 Der Mondmann mit Jim Carrey. Auch für mich ein ganz genialer Film, den man gesehen haben muss. Und da sieht man auch mal, was Jim Carrey wirklich auch als Schauspieler drauf hat. Goyas Geister kam auch 2006 noch raus. Und ja, das sind jetzt nicht viele Filme, aber das sind Filme dabei, das sind wirklich Meisterwerke, die muss man gesehen haben, finde ich. Und das sind auch Filme, die kann ich immer wieder anschauen. Die sind von der Ausstattung, von der Thematik her und von der schauspielerischen Leistung einfach so genial. Für mich hat er deswegen verdient diese Oscars bekomme. Was zu Miloš Forman noch zu sagen ist, er war früher auf dem Internat, unter anderem mit Václav Havel. Und Václav Havel ist ja Staatspräsident der Tschechoslowakei später dann geworden. Auch eine sehr imposante Persönlichkeit. Ja, gut, das war Platz 9. Miloš Forman, wenn ihr ihn nicht kennt, dann ändert das. Okay, weiter geht's. So, Platz Nummer 8 meiner Lieblingsregisseure beginne ich mit einem Song, einer Filmmusik, eben aus einem Film von diesem Regisseur. Ich würde behaupten, es ist eigentlich sein, vielleicht sein berühmtester Film. Und in einer Reihe oder in einer Liste mit vielen berühmten Filmen. Aber ich denke, es ist schon einer seiner bekanntesten, berühmtesten und besten Filme. Ich lasse jetzt gerade mal kurz diesen Song laufen. Einfach herrlich, dieses Stück. Und ihr habt natürlich bestimmt erkannt, aus welchem Film das ist. Und zwar ist es aus dem Film 12 Uhr mittags von 1952. Und der Regisseur ist ein gewisser Fred Zinnemann. Und Fred Zinnemann ist 1907 geboren. Und zwar in Rzeszów. Schwer zum Aussprechen, ich hoffe, ich mache es recht. Das ist Polen, ist aber dann relativ schnell nach Österreich-Ungarn und ist dort quasi auch aufgewachsen. Und Fred Zinnemann eben 1907 geboren, 1997 gestorben, ist unter anderem ein guter Freund gewesen von Billy Wilder. Billy Wilder auch sehr bekannter Regisseur und Autor. Und ja, Fred Zinnemann, also was der für Filme geschaffen hat, ist dann von Österreich-Ungarn nach Amerika emigriert und möchte gerade mal ein paar Filme nennen. Also ich nenne nicht alle Filme von ihm. Ich fange aber mal an mit Das siebte Kreuz 1944 mit Spencer Tracy, ganz bekannt nach dem bekannten Buch von Anna Segers. Die Gezeichneten 1948 in Nachkriegsdeutschland gedreht mit Montgomery Clift, großartiger Schauspieler und ein Film, der echt, der einem nahe geht. Ja. Dann kommt 1952, gerade schon genannt, 12 Uhr mittags mit Gary Cooper und Grace Kelly. Für mich so, ich denke, der beste Western. Ich kenne keinen besseren. Für mich ist es der Top-Western. Ich liebe den Film und ich liebe die Musik von Tex Ritter, einem, ja, war ein bekannter Country-Sänger. Und das rundet natürlich den ganzen Film ab, diese grandiose Filmmusik von Tex Ritter. Und ja, 12 Uhr mittags müsste ich auch mal eine Podcast-Folge über diesen Film machen. Ist für mich der ultimative Western und da kriege ich eine Gänsehaut. Und wenn dann das Lied noch läuft, dann muss man schon aufpassen, dass da nicht ein paar Tränen kullern. Also ganz grandios. Geht aber noch weiter. Er hat dann 1953 Verdammt in alle Ewigkeit gedreht. Ein absoluter Klassiker auch wieder. Auch hier mit Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra hat auch einen Oscar bekommen. Also Fred Zinnemann. 1959 Geschichte einer Nonne. Ein Mann zu jeder Jahreszeit, 1966, dann 1972 der Schakal und Julia 1977. Also Fred Zinnemann, ganz, ganz großer Regisseur und wirklich Klassiker geschaffen, Meisterwerke. Was man noch erwähnen kann, er war beteiligt 1930 an dem Film Menschen am Sonntag. Und Menschen am Sonntag, das war quasi so einer der ersten Independent-Filme aus Deutschland. Stichwort neue Sachlichkeit. Und interessant deshalb auch, er war dort als Kameraassistent beteiligt. Interessant auch von dem her, weil dort viele andere Bekannte noch dran beteiligt waren. Also Billy Wilder hat dort auch Drehbuch verfasst. Und dann die Gebrüder Siodmak haben den Film produziert und auch gedreht. Also da haben ganz viel bekannte oder später bekannte Regisseure, Filmschaffende sich beteiligt an dem Film Menschen am Sonntag, an diesem ersten, quasi an dem ersten Independent-Film. Aber wir sind jetzt bei Fred Zinnemann und Fred Zinnemann. Wie gesagt, ich sag's wahrscheinlich bei jedem Regisseur hier, wenn ihr ihn nicht kennt, wenn ihr die Filme nicht kennt, dann schaut sie euch an. Also gerade bei Fred Zinnemann, die ich jetzt genannt habe, die Filme, absolut Weltklasse, ja. Gut, Platz Nummer 8, Fred Zinnemann. Platz Nummer 7, Ridley Scott, 83 Jahre, Brite. Und Ridley Scott finde ich genial, weil er so viele Spitzenfilme gedreht hat und weil das auch wieder so viele Genres bedient. Also nicht nur so ein einseitiger Regisseur, sondern einfach vielseitig, ja. Also ich muss mal anfangen mit 1979, Alien. Zu diesem Film muss man nicht gar nichts mehr sagen. Nur das, ich kann den immer wieder angucken. Er versetzt mich immer wieder in so einen Spannungszustand, obwohl ich den schon so oft gesehen habe. Einfach genial. 1982 Blade Runner, dann Thelma und Louise, 91. 1492 Die Eroberung des Paradieses war 1992. Dann die Akte Jane mit Demi Moore, 1997. Und dann wieder ein richtig guter Film, Gladiator 2000, mit Russell Crowe. Da hat er mal kurz wieder den Sandalenfilm wiederbelebt. Und 2001 folgte dann Black Hawk Down, 2001 Hannibal, Tricks 2003, eher so ein bisschen so eine leichte Fingerübung, lapidar gesagt. So eine Gaunerkomödie. Dann wieder ein richtiger Monumentalfilm, Königreich der Himmel 2005. Der Mann, der niemals lebte, 2008. Prometheus, Dunkle Zeichen, 2012. Der Marsianer, 2015. Alien Covenant, 2017. Sind jetzt nicht alle Filme, die ich hier nenne, aber ihr seht schon, die Auswahl ist doch echt vielseitig und das sind wirklich richtig gute Filme dabei. Also, wie gesagt, Alien, den kann ich immer wieder gucken. Gladiator, ein absolut genialer Film. Zu Ridley Scott, was gibt's noch zu sagen? Ja, gut, er hat noch einen bekannten Bruder, Tony Scott. Und der ist aber leider schon gestorben. Der hat sich selbst umgebracht. Der ist, glaube ich, von einer Brücke gesprungen. Tony Scott, auch sehr bekannt, der Regisseur. Top Gun oder Last Boy Scout. True Romance, mehr so der Action-Regisseur, will ich jetzt mal sagen. Tage des Donners war auch noch Tony Scott. Ja. Ein begabtes Brüderpaar. Ridley Scott, wie gesagt, 83 ist er, dreht munter weiter. Habe auch schon mal gelesen, dass Gladiator Teil 2 im Gespräch ist. Aber ja gut, man weiß ja nie, was dran ist an den Gerüchten. Aber ich hoffe, er macht noch recht viele Filme, denn ich finde sie wirklich gut und er ist wirklich ein vielseitiger Regisseur. Ridley Scott, Platz Nummer 7. Platz 6 meiner Lieblingsregisseure beginne ich mit einem Zitat. Menschen, die ihren Humor verlieren, trocknen aus und sterben. Das Zitat ist von Blake Edwards, 1922 geboren, 2010 gestorben. Blake Edwards war ein großer Film der Slapstick-Pioniere der Stummfilmzeit. Stan Laurel, Oliver Hardy. Und das zeigt sich auch in seinen Filmen wieder. Allen voran natürlich der rosarote Panther mit seinen Fortsetzungen mit Peter Sellers. Hat aber auch noch andere Filme, andere Komödien oder auch ernsthafte Filme gedreht. Ich möchte gerade mal beginnen mit Unternehmen Petticoat von 1959 mit Cary Grant und Tony Curtis. Ja, Stichwort rosarotes U-Boot, super Komödie. Frühstück bei Tiffany 1961 mit Audrey Hepburn. Ein absoluter Klassiker. Dann eben, wie schon erwähnt, der rosarote Panther 1963, Ein Schuss im Dunkeln 64, also die Fortsetzung. Und dann zu späteren Zeiten noch die anderen Fortsetzungen, der rosarote Panther kehrt zurück und Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol und so weiter. Und diese Pink Panther-Reihe, diese Pink Panther-Serie ist ja ein absoluter Kult und wirklich zum Totlachen und wirklich auch eine Verneigung vor diesen Slapstick-Pionieren. Das geht dann aber auch weiter mit Das große Rennen rund um die Welt 1964, ebenso wieder mit Tony Curtis, Jack Lemmon, Peter Falk. Und auch das eine große Hommage an diese Stummfilmzeit. Das große Rennen rund um die Welt ist ein super Film, kann ich immer wieder angucken, habe ich schon so oft gesehen. Der ist so knallig, so bunt, so lustig. Hat, wenn ich recht informiert bin, noch bis heute die größte Tortenschlacht der Filmgeschichte. Er spielt in diesem Film einfach Spitze. Es geht dann weiter, 68 mit der Partyschreck, auch wieder mit Peter Sellers. Dann wird, wie gesagt, schon die diversen rosa-rote Panther-Fortsetzungen. 1979 kam 10, Die Traumfrau mit Bo Derek, Blind Date 87, Skin Deep 1989. Skin Deep, auch eine tolle Komödie mit John Ritter. John Ritter, kurze Anmerkung, ist der Sohn von Tex Ritter. Und das hatten wir schon bei Fred Zinnemann, der Country-Sänger Tex Ritter, der Do Not Forsake Me, der das Titellied zu High Noon gesungen hat, ist der Vater von eben genannten John Ritter, der leider viel zu früh verstorben ist, ein toller Schauspieler. Und John Ritter spielt eben in Skin Deep von Blake Edwards die Hauptrolle. Tolle Komödie, auch hier kultige Szene, ich sag nur Leuchtkondome. Also Skin Deep, auch den muss man gesehen haben. Switch, die Frau im Manne, kam auch noch 1991. Und ja, habe jetzt gar nicht alle Filme genannt, aber ihr seht schon, das sind so viele kultige Filme dabei, Komödien überwiegend. Und die sind Filme, die kann man immer wieder angucken, zum Totlachen und klasse Humor einfach. Blake Edwards, habe ich auch schon erwähnt, der hat nicht nur Komödien gemacht, da war auch mal ein Thriller dabei oder auch ein Western. Aber ja, grundsätzlich muss man schon sagen, ist er bekannt geworden für Komödien und die sind auch alle zeitlos, sind absolute Klassiker. Und wenn ihr Blake Edwards nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann holt es nach, guckt seine Filme an. Platz Nummer 6, Blake Edwards. Platz 5 meiner Lieblingsregisseure ist Martin Scorsese, 87 Jahre und einer der bekanntesten Vertreter des New Hollywood. Scorsese hat ein Filmstudium absolviert, hat dann dort an der Universität noch als Assistent unterrichtet. Unter anderem auch Oliver Stone und Spike Lee hat er unterrichtet. Und ist einer der wichtigsten Vertreter des New Hollywood. Und möchte gerade mal ein paar Filme nennen. 1973 Hexenkessel. 1974 Alles lebt hier nicht mehr. Dann 1976 Taxi Driver. Ist ja wirklich sehr bekannt. Wie ein wilder Stier 1980, auch ganz, ganz wichtig. 1990 Goodfellas, also für mich einer der besten Mafia-Filme, wenn nicht sogar der beste. Dann Kap der Angst 91, Zeit der Unschuld 93, Casino 1995, Gangs of New York 2002. Da gab es viele Probleme mit den Produzenten, da hat er sich oft überworfen mit denen. Mehrmals wurde der Film umgeschnitten, also der war sehr problembeladen. Er hat überhaupt immer wieder Probleme mit dem Studio gehabt, weil er sich da auch nicht reinreden lassen wollte. Aviator 2004. The Departed 2006 hat er dann auch endlich den Oscar bekommen und den hätte er aber schon längst vorher für andere Filme bekommen sollen. Im Prinzip ist es so eine Alibi-Lösung, aber für The Departed hat er ihn dann bekommen. Wobei Departed trotzdem auch ein echt starker Film ist. Shutter Island folgt, The Wolf of Wall Street, The Irishman. Ich habe jetzt noch gar nicht alle Filme genannt. Und wie gesagt, Martin Scorsese, ich finde seine Filme sehr intensiv, brutal, aber auch sehr realistisch. Sie zeichnen sich auch oft aus durch irgendwelche Soziopathen, Antihelden. Also Taxi Driver ist da ein gutes Beispiel. Auch Goodfellas natürlich. Casino. Aviator. Also das prägen seine Filme oder zeigen immer wieder Antihelden. Und er greift auch oft auf dieselben Schauspieler zurück. Also ganz klar, da muss man Robert De Niro und Leonardo DiCaprio nennen. Joe Pesci, Harvey Keitel, hat da so seinen Schauspielerstamm. Und ja, man muss schon sagen, Robert De Niro oder auch Leonardo DiCaprio in seinen Filmen hat er alles aus denen rausgeholt. Also die sind unter anderem auch durch Martin Scorsese zu solchen Stars, zu solchen großen Schauspielern geworden. Und jetzt ganz aktuell sind sie wieder für einen Film von ihm gemeinsam vor der Kamera. Und zwar heißt der Film Killers of the Flower Moon. Ist ein ganz neues Projekt von Martin Scorsese. Er hat aber auch Kurzfilme geschaffen, Dokumentarfilme, ganz bekannte. Und er hat auch Musikvideos gedreht, unter anderem von Michael Jackson, das Musikvideo Bad. Also auch er recht vielseitig. Und ja, Er ist 87 Jahre, dreht munter weiter, wie schon so viele Regisseure, die ich jetzt hier in meiner Liste hatte. Und ich hoffe, er macht noch einige Filme. Und wenn er die Filme nicht kennt, dann müsste er das schleunigst nachholen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man seine Filme nicht kennt. Und da sind wirklich Meisterwerke dabei. Taxi Driver und Wie ein wilder Stier, Godfellas sowieso. Guckt sie euch an, das lohnt sich auf jeden Fall. Platz 5 meiner Liste, Martin Scorsese. So, Platz 4 meiner Lieblingsregisseure ist auch wieder ein ganz großer, ganz bekannter. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, 1899 geboren, 1980 gestorben. Gut, Alfred Hitchcock, da gibt's ja so unendlich viel zu sagen. Das würde sicher den Rahmen sprengen. Ich denke auch, Alfred Hitchcock, der Name ist schon eine Marke. Und Alfred Hitchcock kennt ja wirklich fast jeder. Also ich denke auch Leute, die nicht so Filmfreaks sind oder sich so gut auskennen, also den Namen Hitchcock ist doch für jeden ein Begriff, muss man schon mal sagen. Okay, Alfred Hitchcock, was kann ich noch zu ihm sagen? Er war bei der Paramount, war er Zeichner von Zwischentiteln, er hat Drehbücher überarbeitet, er war Regieassistent. Und 1939 kam er in die USA. Er hat den Begriff Suspense geprägt. Oder er wird auch oft als Master of Suspense genannt. Suspense, was ist das? Hab da mal gegoogelt, wie das definiert ist. Man kann das quasi so als Spannungserzeugung, als Schwebezustand bezeichnen. Das ist dann quasi so, dass der Zuschauer, der weiß um die Gefahr des Protagonisten oder er weiß einfach mehr, der Zuschauer ist im Bilde und der Protagonist nicht. Und diesen Schwebezustand kann man wohl als dieses Suspense bezeichnen. Des Weiteren hat er den Begriff. Also nicht alleine, auch mit seinem Drehbuchautor. Oder er war wohl einer der ersten, der den Begriff MacGuffin geprägt hat. Und MacGuffin, das ist quasi eine Person oder ein Objekt innerhalb eines Filmes, der die Handlung vorantreibt oder die Handlung auslöst, aber dann im weiteren Verlauf nicht unbedingt mehr eine große Rolle spielt. Oder das kann jetzt irgendwie ein Koffer sein, um den es geht. Aber man muss gar nicht wissen, was da in dem Koffer drin ist. Es muss gar nicht genauer erklärt sein. Es ist einfach ein Begriff, der die Handlung vorantreibt. Das nennt sich MacGuffin. Und da war Hitchcock wohl einer der ersten, oder ja, der das geprägt hat, diesen Begriff. So, ja, Hitchcock. Ich denke, viele verbinden ihn und auch ich, ja, mit den Filmen, die er, ich sage jetzt mal, ab 48, 49 gedreht hat. Also da kam dann so eine Phase, und das war dann in Amerika, wo er ja ein Hit oder fast ein Meisterwerk nach dem anderen abgeliefert hat. Hat aber schon zuvor auch in England einige Filme abgedreht. Also möchte mal benennen Irrgarten der Leidenschaft 1925, Der Mieter 1927, dann Der Mann, der zu viel wusste 1934, dann auch ganz bekannt die 39 Stufen 1935, Sabotage 36, Mr. and Mrs. Smith 41, dann Verdacht 1941, ganz bekannt. Und jetzt, ich denke, da geht es dann schon so eher los, wo man weiß, dann kommt Cocktail für eine Leiche, war 1948, bei Anruf Mord 54, das Fenster zum Hof 54, über den Dächern von Nizza 55, der Mann, der zu viel wusste, nochmals ein Remake seines eigenen Films, 1956, Vertigo 58, der unsichtbare Dritte 59, Psycho 1960, Die Vögel, 63, Mani, 64,
Dann geht's weiter, zerrissener Vorhang, Francie, Familiengrab. Also, ich habe jetzt noch lange nicht alle Filme genannt von ihm, aber wie gesagt, dieser Bereich da in den 50ern, 60ern, ja, da vielleicht schon Ende 40er Jahre, ich denke, da ist ja ein Knaller nach dem anderen, hat er da präsentiert. Das sind so viele Klassiker, Meisterwerke dabei, Der unsichtbare Dritte und Der Mann, der zu viel wusste, Vertigo. Also ich müsste sie ja gerade alle wieder aufzählen. Einfach eine Klasse für sich, ja. Was kann man noch zu ihm sagen? Ja, gut, er hat auch immer wieder so auf gewisse Schauspieler gesetzt. Also mit Cary Grant hat er sehr oft zusammengedreht. James Stewart. Dann natürlich weiß man, dass er ein ziemliches Faible für Blondinen gehabt hat. Sie zeigt sich ja immer wieder in seinen Filmen. Tippi Hedren, Kim Novak, Grace Kelly. Ja, da ist er wohl, da war er ziemlich fixiert auf diese kühle Blondine. Dann hat er auch immer wieder in seinen Filmen so einen Cameo-Auftritt. Hab mal gelesen, er hat es dann später, hat er den Auftritt am Anfang des Films präsentiert, weil er nicht wollte, dass das Publikum zu sehr auf diesen Cameo-Auftritt fixiert ist und sich nicht mehr auf den Film konzentriert. Also hat er den Auftritt am Anfang des Films platziert, so dass dann wenigstens das Publikum sich weiter auf den Film konzentrieren konnte. Naja, Hitchcock war ein absoluter Perfektionist. Da wollte er quasi alles unter seiner Führung haben. Der hat auch schon vor Drehbeginn hat er das Ganze schon im Kopf gehabt. Der hat genau gewusst, wie die Szenen gedreht werden. Der wusste, das war alles schon in seinem Kopf. Das musste dann nur noch durchgeführt werden. Wie gesagt, absoluter Perfektionist. Ja, vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Ohne viel zu nah drauf einzugehen. Er war, was man auch gehört hat, dass er schon ziemlich übel mit seinen Schauspielerinnen umgegangen. Also da kann man schon auch davon reden, dass er da zum Teil, ja, so eine Art Psychoterror veranstaltet hat. Und auch, ja, man kann sagen, die Schauspielerinnen eingeschüchtert hat, auch deren Karrieren je nachdem auch bedroht hat. Andererseits war er auch dann wieder sehr, manchmal auch sehr überfürsorglich. Er hat so seine schützende Hand über sie gelegt, aber man muss schon benennen, dass er da auch richtig übel drauf war. Und gerade in der heutigen Zeit mit auch der MeToo-Bewegung, ich glaube, da wäre es schwer geworden für ihn, da nochmal einen Film zu realisieren. Aber ich merke, da mag ich jetzt tatsächlich nicht groß drauf eingehen. Ich wollte es kurz ansprechen, aber mir geht es ja da eigentlich um die Filme und ja, es sind einfach Meisterwerke, es sind klasse Filme und auch die kann ich immer wieder gucken, obwohl ich sie schon 100 Mal gesehen habe, immer wieder spannend. Top inszeniert. Alfred Hitchcock, Platz Nummer 4. So, jetzt folgt die Top 3 meiner Lieblingsregisseure und da beginnen wir jetzt mit Platz Nummer 3. Und Platz Nummer 3, ein ganz großer, heißt Howard Hawks. Howard Hawks, geboren 1896, gestorben 1977. Und wenn ich jetzt hier die Filme von Howard Hawks, benenne, dann werdet ihr sehen, das sind so viele gute Filme, Klassiker dabei, Klassiker, Meilensteine und das tatsächlich aus den unterschiedlichsten Genres. Also ich fange jetzt einmal an mit 1932 Scarface. Ganz bekannt. Dann Leoparden küsst man nicht, 1938 mit Cary Grant und Katharine Hepburn. SOS Feuer an Bord, 39. Sein Mädchen für besondere Fälle, 1940. Haben und Nichthaben, 44. Tote schlafen fest, 1946. Red River, 48.
Das Ding aus einer anderen Welt, 51. Muss dazu sagen, als Regisseur wird Christian Naibei geführt. Was ich aber gelesen habe, ist, dass Howard Hawks da dem Film seinen Stempel aufgedrückt hat. Also er hatte auch, da haben sie sich wahrscheinlich die Regie geteilt, oder er hat auf jeden Fall dem Film seinen Stempel aufgedrückt. Dann Liebling, ich werde jünger, 1952, noch mit einer jungen Marilyn Monroe und auch Cary Grant. Blondinen bevorzugt, 53. Rio Bravo, 59. Hatari, 62. Ein Goldfisch an der Leine, 1964. Eldorado, 66 und 70 noch Rio Lobo. Howard Hawks hat da nie einen Oscar bekommen. Er hat einen Ehren-Oscar hat er dann irgendwann bekommen. Das ist ja oftmals so ein bisschen auch eine Alibi-Lösung, wenn die Regisseure oder Schauspieler dann nie auf regulärem Weg einen Oscar bekommen haben. Aber naja, hat er zumindest einen Ehren-Oscar bekommen. Aber was man sieht, ist einfach die verschiedenen Genres. Also da ist Scarface, Gangsterfilm, dann die Komödien, die Screwball-Komödien, Leoparden küsst man nicht. Film Noir, Tote schlafen fest, Western, ganz viele Western, Science Fiction. Also er hat im Prinzip in jedem Genre, wirklich in jedem Genre, einen Klassiker oder mehrere Klassiker oder Meisterwerke hinterlegt. Und das ist aller Ehren wert. Also sollte euch der Name Howard Hawks nichts sagen, dann hoffe ich, habe ich euch ein bisschen neugierig gemacht. Schaut unbedingt seine Filme an. Also das ist einer, ist für mich einer der größten Regisseure. Deshalb natürlich auf Platz 3 bei mir, bei meiner Liste. Gell? Schaut euch die Filme an, Howard Hawks. Platz 2 meiner Lieblingsregisseure ist, möchte ich beginnen mit einem Zitat. Und es lautet folgendermaßen: Man sollte seinen Film nicht träumen, sondern machen. Und das Zitat ist von Steven Spielberg, 74 Jahre. Und der ist Platz 2 meiner Lieblingsregisseure, weil, ja, was soll ich sagen? Er hat so eine extrem lange Filmografie mit so vielen tollen Filmen. Und da ist auch für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Also da ist so klassisches Popcorn-Kino, Blockbuster und dann auch Filme, die ans Herz gehen, die einen echt berühren. Und wie gesagt, für jeden Geschmack ist was dabei. Steven Spielberg hatte anfangs diverse Folgen für TV-Serien gedreht. Zum Beispiel Columbo und auch Kurzfilme. Und will es dann mal anfangen mit seinen Filmen. Da war 1971 der Film Duell. Das war ein TV-Film. Und der wurde aber später nochmal im Kino gebracht. Also erst TV, dann später nochmal ins Kino. 1971, das war Duell. Sugarland Express 74. Dann 1975, Der Weiße Hai, ist quasi der erste Blockbuster der Filmgeschichte. Und ja, das ist ja ein Film, das ist ja ein absoluter Horrorklassiker und auch heute noch für mich total beängstigend. Und auch den kann ich immer wieder schauen. Das war 1975. Geht aber weiter. Das kommt dann 77, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Dann noch die Indiana Jones Filme. Ich tue die jetzt nicht einzeln benennen, aber da hat er eine Kultreihe geschaffen. Und mit George Lucas zusammen. Spitze. E.T. 1982. Also wer kennt E.T. nicht? Die Farbe Lila 1985. Ein wahnsinnig guter Film. Wenn ich es recht weiß, war er dafür 13 Oscars nominiert, hat aber, glaube ich, keine Trophäe bekommen. Das müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, das habe ich noch so irgendwie im Hinterkopf. Jurassic Park 1993, also
Das war ja so auch wie, das war so ähnlich wie, als ich damals von James Cameron Terminator 2 geschaut habe, war Jurassic Park auch, was die Effekte anging, war das einfach so ein Quantensprung oder wie soll ich es benennen? Das war einfach Wahnsinn, diesen Film zu sehen. Ja, Schindlers Liste 93, für ein absolutes Meisterwerk, schon oft gesehen. Der geht einfach an die Nieren, ans Herz. Auch das Thema, das Musikthema von John Williams, oh, wunderschön und so traurig. Überhaupt hat er ja, wenn ich es recht weiß, immer mit John Williams zusammengearbeitet. Filmmusiken hat er von ihm quasi komponieren lassen. Ja, es geht weiter mit Amistad 97, Der Soldat James Ryan 98, auch wieder so ein Film, der reinhaut. Brauche jetzt auch gar nicht lang drüber reden. Über die Anfangssequenz wird ja andauernd gesprochen, wenn man über diesen Film spricht. AI, dann Minority Report, Catch Me If You Can, Krieg der Welten, München, dann auch Ready Player One. Hab jetzt auch nicht alle Filme genannt, aber ihr merkt schon, das sind einfach Klassiker, Meisterwerke. Oh je, die Worte Klassiker und Meisterwerke habe ich jetzt hier in meiner Regisseur-Rubrik sehr inflationär gebraucht, aber ich kann mich da nur wiederholen, es tut mir leid. Ja, Steven Spielberg, so in allen Genres zu Hause, kann man sagen, und der hat's einfach drauf und der kann Geschichten erzählen, auf die Leinwand bringen und die berühren einen. Drei Oscars hat er bekommen. Und es gibt so das Gerücht in Hollywood, oder es gibt so das Gerücht, dass quasi jedes Drehbuch als erstes bei ihm auf dem Schreibtisch landet. Also, und dann entscheidet er, ob er es nimmt oder nicht. Und ich meine, das sagt schon mal viel aus. Ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt, ob das der Wahrheit entspricht. Vorstellen könnte ich es mir. Und das sagt ja auch schon mal was aus über seinen Stand, über das, was er geschaffen hat. Und meiner Meinung nach auch zu Recht. Also absolut. Ich finde ihn absolut klasse. Freue mich auf seine Filme. Er ist 74 Jahre. Ich habe jetzt schon viele Regisseure hier benannt, die schon gestorben sind oder auch ein hohes Alter haben. Dann hat er auch noch Zeit für einige Filme, hoffe ich doch. Steven Spielberg, Platz Nummer 2. So, Platz 1 meiner Lieblingsregisseure. Beginne ich mit einem Zitat oder mit mehreren Zitaten. Preise sind wie Hämorrhoiden. Früher oder später kriegt sie jedes Arschloch. Cooles Zitat, finde ich. Ein weiteres ist, das Wichtigste ist ein gutes Drehbuch. Filmemacher sind keine Alchemisten. Aus Hühnerscheiße kann man keine Schokolade machen. Und dieses Zitat zeigt eigentlich, wie sehr es dem Regisseur auf ein gutes Drehbuch ankam und verwundert deshalb auch nicht, dass er eigentlich ursprünglich ein Drehbuchautor war. Und mein Lieblingsregisseur ist Billy Wilder. Billy Wilder, 1906 geboren, 2002 gestorben, geboren in Galizien, Polen, später übergesiedelt nach Wien, dort als Reporter gearbeitet, Ghostwriter für Drehbuchautoren. Und ich hatte schon bei Fred Zinnemann erwähnt, dass dieser Independent-Film Menschen am Sonntag von 1930, dass da auch Billy Wilder mitgewirkt hat, eben als Drehbuchautor. Billy Wilder hat sich, wie gesagt, erstmals einen Namen als Drehbuchautor gemacht, hat dort aber meines Wissens meistens oder fast immer im Team gearbeitet. Im Team mit Charles Brackett oder I.A.L. Diamond. Hat auch mal mit anderen oder mit einem Schriftsteller. Aber das waren so seine Hauptpartner, was das Drehbuchschreiben anging. Und da hat er sich schon einen großen Namen gemacht. Er ist 1933 nach Paris, hat dort einen Film gedreht, 1934 Böse Brut und emigrierte aber 1934 dann in die USA. dort, wie gesagt, auch Drehbücher geschrieben, unter anderem für Lubitsch, Ninotchka, und war aber insgesamt, Lubitsch war sein großes Vorbild, Regievorbild, Regisseurvorbild. Aber so insgesamt war er mit der Situation unzufrieden, das, was die Regisseure aus den Drehbüchern gemacht haben. Und somit hat er dann die Chance bekommen, selber Filme zu drehen und auch Drehbücher dazu zu schreiben. Und jetzt möchte ich mal anfangen mit ein paar Filmen. Das ist Der Major und das Mädchen von 1942, Fünf Gräber bis Kairo 1943, Frau ohne Gewissen 1944, ein absoluter Klassiker des Film Noir mit Barbara Stanwyck. Das verlorene Wochenende 1944 hat einen Oscar bekommen für Regie. Eine auswärtige Affäre 1948. Boulevard der Dämmerung, also Sunset Boulevard 1950. Auch ein großer Klassiker der Filmgeschichte. Muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Und da gibt es auch eine nette Anekdote, eine coole. Bei Sunset Boulevard geht es quasi darum, um die Filmindustrie Hollywood. Stummfilmzeit, Tonfilmzeit, der Übergang. Viele Stummfilmstars haben diesen Übergang nicht gemeistert, nicht geschafft. Ihre Karrieren waren dann zu Ende. Sei es drum, dass sie vielleicht gar nicht die Sprache gut konnten oder mit Akzent gesprochen haben. Vielleicht haben sie auch eine komische Stimme gehabt. Also viele haben einfach diesen Sprung von der Stummfilm-Ära in die Tonfilmzeit nicht geschafft und ihre Karrieren sind dann zu Ende gegangen. Und davon handelt der Film auch, eben von einer alternden Filmdiva, die in der Stummfilmzeit ein Riesenstar war, aber dann aufs Abstellgleis gekommen ist. Und Hollywood, es handelt eigentlich auch davon, wie Hollywood mit seinen Stars umgeht oder wie die ganze Filmindustrie tickt. Und damals, nach der Premiere von dem Film Sunset Boulevard, ist der Louis B. Mayer, das war ein Großmogul Hollywoods, also das war ein richtig hohes Tier. Nach dem Verlassen vom Kino ist er auf den Billy Wilder losgestürmt, völlig aggressiv und völlig außer sich und sagte dann so, Sie Bastard, Sie haben die Industrie, die sie gemacht hat und ernährt hat, in den Dreck gezogen. Man sollte sie teeren und federn und aus der Stadt jagen. Und Billy Wilder hat dann kurz geantwortet, Fuck you. Einfach, das finde ich geil. Also ich finde ihn als Regisseur, als Drehbuchautor klasse, aber er ist auch so eine Type gewesen. So, ja, das war die Anekdote zu Boulevard der Dämmerung 1950. Unbedingt anschauen. Reporter des Satans 51. Stalag 17, 1953, 54 Sabrina, Stalag 17 und Sabrina mit William Holden, Sabrina noch zusätzlich mit Audrey Hepburn, Humphrey Bogart. Das verflixte siebte Jahr, 1955, Marilyn Monroe, weltberühmte Szene über diesem U-Bahn-Schacht, wo der Windhauch den Rock nach oben bläst von Marilyn. Klasse Film. Zeugin der Anklage 1957 mit Marlene Dietrich und Charles Laughton. Auch ein Film, den man sehen muss. Ein Gerichtsfilm-Thriller, wo man eigentlich denken könnte, dass der von Alfred Hitchcock ist. Aber es ist von Billy Wilder. Zeugin der Anklage. Unbedingt anschauen. Manche mögen es heiß. 1957 hab ich mal besprochen in der Podcast-Folge. Für mich auch ein absolutes Meisterwerk. Mit Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe. Dann das Apartment 1960, 1, 2, 3, 61, seinerzeit verkannt, später zum Kultfilm geworden. Das Mädchen Irma Ladus 63, Küss mich Dummkopf, der Glückspilz, Avanti Avanti, Extrablatt, Fedora, Buddy Buddy. Also so viele Filme, eine lange Filmografie und auch in allen Genres irgendwie beheimatet, also Abenteuerfilm, Film Noir, Thriller, Komödie. Überall hat er seine Spuren hinterlassen und Filmgeschichte geschrieben, Billy Wilder. Ja, was gibt's noch zu sagen? Er hat auch immer wieder auf dieselben Schauspieler zurückgegriffen, also Jack Lemmon, William Holden, Walter Matthau. Das kann man benennen. Er hatte auch so einen Stil, er hat oft eine Erzählstimme gebracht in seinen Filmen. Also eine Stimme aus dem Off, die den Film ein bisschen so begleitet. Aber ihm war wichtig, dass die Stimme nicht das erzählt, was man sowieso schon sieht. Das gibt es ja oft in Filmen. Aber ihm war einfach wichtig, die Erzählstimme soll nicht das sagen, was der Zuschauer eh schon sieht. Das fand er völlig beknackt. Er hat auch so bestimmte Regeln fürs Filmemachen aufgestellt. Seine drei wichtigsten Regeln möchte ich noch kurz anführen. Du sollst nicht langweilen. Du sollst nicht langweilen, du sollst nicht langweilen. Einfach genial. Seine Filme hat er quasi unterteilt, oft in drei Akte. Und auch da gibt es etwas, was ich absolut so unterschreiben kann. Billy Wilder hatte mal gesagt, also in seinen Filmen gibt es Glück, Unglück, das kann man als Zufall bezeichnen. Und er hat auch für seine Komödien hat er Zufälle geliebt, Billy Wilder. Aber er hat gesagt, es gibt eine Regel beim Drehbuchschreiben und er hat gesagt, Zufälle darf es nur am Anfang einer Geschichte geben. Im dritten Akt haben Zufälle nichts mehr zu suchen. Und das ist etwas, was ich absolut, wo ich derselben Meinung bin, weil ich habe das auch schon oft erlebt bei Filmen, die so eine Mordsspannung aufbauen, die sehr konstruiert sind, aber trotzdem sehr gut, sehr spannend. Und irgendwie kommt dann kurz vor Schluss irgend so ein doofer Zufall und wo man dann so als Zuschauer denkt, na so ein Zufall, aber na, ist toll. Also für mich haben so Zufälle am Ende der Geschichte haben für mich auch oft den Film kaputt gemacht. Und als ich das gelesen habe, dass Billy Wilder auch so quasi sagte, im dritten Akt haben Zufälle nichts mehr zu suchen, das war für mich, ja, das stimmt. Das kann ich voll so unterschreiben, ja. Was gibt's noch zu sagen über Billy Wilder? Er hat den Regie-Oscar bekommen für das Apartment und das verlorene Wochenende. Und er hat als großes Vorbild den Regisseur Ernst Lubitsch gehabt. Stichwort Lubitsch-Touch. Und in seinem Büro hing ein Schild, wo drauf stand, wie hätte Lubitsch es getan? Also das war sein großes Regievorbild. Wir waren auch befreundet. Und es gibt noch ein interessantes Zitat oder Aussage von Marlene Dietrich, also große Filmdiva. Und der Peter Bogdanovich, ein Regisseur, hat ein Buch geschrieben und da hat er hat die Marlene Dietrich gefragt oder hat zu ihr gesagt, sie haben für viele große Regisseure gearbeitet. Und dann hat sie ihn unterbrochen und sagte, nein, nein, ich habe nur für zwei große Regisseure gearbeitet. Für von Sternberg und für Billy Wilder. Und finde ich auch, ist ein cooles Zitat oder gerade von so einer Filmdiva wie Marlene Dietrich so ein Lob zu bekommen, finde ich klasse. Ja. Also Billy Wilder ist mein großer Favorit, mein Lieblingsregisseur. Wenn ihr die Filme nicht kennt, dann guckt sie euch an. Also, das sind so viele Filmperlen dabei und Klassiker, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich fand ihn auch als Typ ziemlich cool. Guckt euch die Filme an. Billy Wilder, mein Platz Nummer 1 meiner Lieblingsregisseure. So, das waren also meine Lieblingsregisseure, meine 20 Lieblingsregisseure. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und ich hoffe, dass ich euch so auch ein bisschen Lust auf den ein oder anderen Regisseur respektive den Film oder Filme des Regisseurs gemacht habe. Wie gesagt, es ist eine sehr subjektive Liste. Man kann, da kann man natürlich drüber streiten, ob da nicht noch andere hätten rein sollen in diese Liste. Jeder hat da einen anderen Geschmack. Trotzdem hoffe ich, es hat euch irgendwie was, hat euch gefallen. Schreibt uns Feedback auf unserer Facebook-Seite. Schreibt uns, was eure Lieblingsregisseure sind. Das wäre interessant zum Erfahren. Entschuldigung. Und jetzt spiele ich zum Schluss noch eine Filmszene ab. Und zwar aus dem Film Bleeder. Denn ich mag die Szene und sie passt jetzt gerade hier zum Thema Regisseure. Der Schauspieler Mads Mikkelsen arbeitet dort in einer Videothek. Und er zählt quasi die ganzen Regisseure auf, die dort in der Videothek in einer bestimmten Reihenfolge aufgelistet stehen. Und ich denke, das passt ganz gut zu diesem Thema hier, denn falls ich irgendwie einen Regisseur vergessen habe, und ich habe bestimmt Regisseure vergessen, die euch vielleicht gefallen, Mads Mikkelsen benennt sie jetzt aus dieser Szene von Bleeder. Macht's gut, bis bald, bleibt gesund, ciao, ciao.
Und oben die Treppe rauf im großen Raum, da findet man die ganzen Regisseure. Fritz Lang, Sergio Leone, Scorsese, Sergio Corbucci, George Romero, Lucio Fulci, Sam Peckinpah, Jean Rollin, Jacques Tourneur, Wes Craven, John Carpenter, Jack Hill, Richard Fleischer, Argento, Werner Herzog, Paul Morrissey, Wood, Water, Suzuki, Kubrick, Fellini, Hitchcock, Don Siegel, Todd Browning, David Lynch, Jodorowsky, William Lustig, Doris Wishman, Ed Melchior, Orson Welles, Inoshiro Honda, David Lynch, John Woo, Jackie Chan, Russ Meyer, Ray Dennis Deckler, Abel Ferreira, Joe D'Amato, Terence Fisher, Tobe Hooper, Herschel Gordon Lewis, Umberto Lenzi, Tarantino, Kurosawa, Jess Franco, Roger Corman, Larry Cohen, Diodato, Mario Bava, Jack Arnold, James Wales. Und da, ganz hinten in dem Regal, da findet man, also da sind noch David Lean, Frank Capra, Pontecorvo,
Tarkovsky, Weider,
Scolar,
Visconti,
Cassavetes, John Huston,
Frank Capra,
den hatte ich schon, Anthony Mann, Fred Zimmerman, Godard, Howard Hawks, Truffaut, Robert Wise, Melville, Lars von Trier,
Murnau, Lindsay Anderson, Gianni Amarillo, Elia Kazan, Buñuel.
Ja, der Rest fällt mir auch gerade nicht mehr ein.
Okay, und habt ihr auch Paunas?